Ja, einen guten Morgen auch von meiner Seite. Der Christian hat schon gesagt, ich bin seine Tante, die Schwester von Annette. Und ich bin gerade im Moment auf Weihnachtsbesuch hier in Vogelsberg bei der Familie. Ansonsten lebe ich seit weit über 30 Jahren in Altenkirchen im Westerwald. Da hat es mich hinverschlagen wegen meiner Arbeit. Ich bin da an der Freien Evangelischen Bekenntnisschule, einer christlichen Schule, eine kleine Grundschule mit 8 Klassen. Einige von euch kennen vielleicht die Elli Feil, die Frau von Markus, die leitet bei uns mit viel Herzblut die Mittagsbetreuung. Ich bin die Schulleiterin und auch Rallye-Lehrerin an der Schule und in meiner Freizeit predige ich ab und zu und ab und zu schreibe ich auch ein Text für den Bibelleseplan Orientierung vom Bibellesebund. Und dabei bin ich auf den heutigen Predigttext gestoßen. Und das ist der Bericht, der bekannte Bericht von der Bekehrung des Paulus aus der Apostelgeschichte. Christian hat es eben schon sehr schön so die Brücke geschlagen zwischen Weihnachten und diesem Text. Als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass dieses Ereignis von der Bekehrung des Paulus sogar 3-mal in der Apostelgeschichte vorkommt. Einmal ziemlich am Anfang, da beschreibt Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, wie Paulus anfing zu predigen, von Jesus zu erzählen. Und dann geht es so weiter, dass die Juden sich über Paulus ärgern, dass sie sagen, das ist ja überhaupt nicht in Ordnung, was er da macht, und ihn anklagen. Er wird festgenommen und vor den römischen Statthalter dann gebracht. Er nimmt ihn fest und dann bittet Paulus darum, zu den Juden reden zu dürfen. Und dann erhält er die Gelegenheit, vor den Juden in Jerusalem auch seine Geschichte selber zu erzählen. Das ist der zweite Bericht. Danach dauert seine Gefangenschaft in Jerusalem 2 Jahre. Es ist zwar eigentlich klar, dass er unschuldig ist, aber der Statthalter will die Juden nicht verärgern. Und deswegen lässt er Paulus einfach im Gefängnis schmoren. Es kommt aber ein neuer Statthalter, Festus. Er wird vom Kaiser eingesetzt und der will jetzt diesen Fall klären, den sein Vorgänger ihm da hinterlassen hat. Und weil er selber noch nicht so viel Ahnung hat von den Gepflogenheiten der Juden, lädt er den jüdischen König Agrippa ein. Ein Jude, der aber von Rom eingesetzt wurde als König und der kennt sich gut aus mit dem jüdischen Glauben, mit den Gesetzen, mit den Geboten, mit den Gebräuchen der Juden. Und Festus braucht seinen Rat, denn Paulus hat sich auf den Kaiser berufen als römischer Staatsbürger und jetzt muss Festus ihn zum Kaiser schicken, aber er muss dazu auch noch einen Bericht verfassen. Und er will sich natürlich vor seinem obersten Dienstherrn, dem mächtigen Kaiser, nicht blamieren, deswegen holt er quasi Agrippa mit dazu. Agrippa soll sich die ganze Sache mal anhören und ihm dann beraten, was er dem Kaiser sagen soll. Und deswegen bekommt Paulus jetzt nochmal die Gelegenheit zu reden und er spricht zu diesem jüdischen König, der für ihn also sehr wichtig ist, wie es mit ihm weitergeht, was der König jetzt über ihn dann dem Kaiser sagt. Den Text will ich gleich lesen und ich habe mir so die Fragen gestellt, wie beschreibt Paulus sich und seinen Weg? Wie ist er Gott begegnet? Was ist seine Hoffnung? Und auch so ein bisschen noch, was haben wir denn damit alledem zu tun? Dazu habe ich mir einige Gedanken gemacht, aber ich lese zuerst einmal den Text, Apostelgeschichte 26, 1 bis 21. Ich habe die Neue Genfer Übersetzung. Nun wandte sich Agrippa an Paulus und sagte, es ist dir gestattet, in eigener Sache zu sprechen. Paulus hob die Hand und begann dann seine Verteidigungsrede. Angesichts all der Anschuldigungen, die von Seiten der Juden gegen mich erhoben werden, schätze ich mich glücklich, König Agrippa, dass ich heute Gelegenheit habe, mich vor dir zu verteidigen, und das umso mehr, als du, wie ich weiß, ein hervorragender Kenner aller jüdischen Sitten und Streitfragen bist. Daher bitte ich dich, mich jetzt wohlwollend anzuhören. Was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre. habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengsten Richtung unserer Religion angehörte, derjenigen der Pharisäer, und ihren Regeln entsprechend gelebt habe. Wenn ich nun heute vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusage erfüllen wird, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Unser ganzes zwölfstämmiges Volk dient Gott unablässig bei Tag und bei Nacht in der Hoffnung, die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und jetzt, Majestät, werde ich wegen dieser Hoffnung angeklagt und das ausgerechnet von den Juden. Warum fällt es euch Juden nur so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zunächst allerdings war ich auch der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. Und in dieser Absicht reiste ich dann auch nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. Ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast, und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den Nichtjuden, und vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Angesichts dieser Erscheinung vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt war, und verkündete die Botschaft von Jesus zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Überall forderte ich die Menschen auf, ihre verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Ich habe mir drei Überschriften überlegt. Die erste heißt: Volle Power für den rechtmäßigen Glauben. Was für ein Lebenslauf! Paulus wird in Tarsus geboren. Das ist eine Hafenstadt in der heutigen Südtürkei. Und die hat da eine große jüdische Diaspora-Gemeinde, also viele Juden, die in dieser Stadt lebten und auch ihren Glauben dort lebten. Menschen, die als Gruppe in einer fremden Umgebung leben, die haben oft ein besonderes Auge auf ihre eigene Tradition und bewahren sie besonders sorgfältig. Da, wo alle rundherum anders sind, will man die eigene Identität besonders schützen. Das war wohl auch so bei Paulus. Er gehörte, wie er selber sagt, zu der strengsten Richtung die seiner Religion, und das waren zu seiner Zeit die Pharisäer. Zur Zeit Jesu hatten sie die Mehrheit im Hohen Rat in Jerusalem. Das war ja die oberste jüdische Rechtsbehörde. Ich habe im biblischen Wörterbuch nachgelesen, dass diese Gruppe sich ca. 100 vor Christus zusammengeschlossen hatte, um die Gebote Gottes möglichst genau zu befolgen. Dabei waren sie aber nicht unbeweglich, sondern sie haben sich immer überlegt, wie ist unsere Gegenwart jetzt und was bedeuten jetzt die alten Regeln für uns heute in unserem Alltag, und haben dazu neue Regeln gemacht. Das war sehr praktisch und im Alltag angedockt sozusagen. Und deswegen gab es auch sehr viele Laien in dieser Bewegung. Paulus war aber kein Laie. Er kam nach Jerusalem und studierte dort bei Gamaliel. Der war ebenfalls Pharisäer. Er war Mitglied des Hohen Rats und er war sehr anerkannt und eine Top-Adresse, was das Studium der jüdischen Theologie betraf. Und Paulus war wohl auch ein Top-Student, denn Festus bescheinigt ihm ein paar Verse weiter eine ganz große Gelehrsamkeit. Und nicht umsonst hat Paulus ja große Teile des Neuen Testaments verfasst und damit auch unseren Glauben entscheidend geprägt. Ein Überflieger scheint mir, bestens geschult, mit exzellenten Kontakten in die Führungsebene des Judentums und mit einer unbändigen Energie, wild entschlossen, wie er selbst in Vers 11 sagt. Menschen von diesem Schlag können wir doch eigentlich auch heute gut gebrauchen. Ich bewundere sie, wenn ich welche treffe oder einen, weil sie so viel bewegen und scheinbar auch nie müde werden. Ich selber merke oft sehr schnell meine Grenzen und bin am Ende meiner Kraft angekommen. Deswegen bewundere ich diese Energiebündel. Aber manchmal sind sie mir auch ein bisschen unheimlich. Denn das Ganze kann auch kippen. Wozu war Paulus wild entschlossen? Er wollte die neue Sekte der Jesus-Nachfolger mit allen Mitteln bekämpfen, wie er selber in Vers 9 sagt. Sein Eifer für das Gesetz steigerte sich und richtete sich gegen Menschen. Sein Lehrer Gamaliel hatte dann noch anders gesprochen. Er hatte dazu geraten, die Christen in Ruhe zu lassen. Er meinte, mit der Zeit würde sie schon zeigen, ob ihre Sache von Gott kommen würde oder nicht. Paulus und seinen Auftraggebern erschien aber Gewalt gegen die Christen absolut legitim. Das Gesetz, die Rechtgläubigkeit, es Gott ganz recht zu machen, das war für sie wichtiger als alles andere. Wer dagegen handelt, der muss bekämpft werden und ist selber schuld. Sowas gibt es ja bei uns heute manchmal auch. Bei Jesus finden wir eine etwas andere Haltung. Ihm waren die Gebote wichtig, aber er gewichtet auch anders, zum Beispiel beim Sabbatgebot, Markus 2, Vers 27. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat, sagt er. Die Gebote sind sehr wichtig, sie sollen eingehalten werden, aber sie sollen sich nicht gegen den Menschen richten, sondern ihm zum Leben helfen. Und das oberste Gebot ist die Liebe zu Gott und dem Nächsten. Besonders liebevoll ist das nicht, was Paulus hier von sich selbst berichtet. In Vers 10 und 11 lese ich das noch einmal vor. Das habe ich dann auch getan, ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. Kein Wunder, dass die Christen damals nicht viel mit Paulus zu tun haben wollten. Die Geschichte geht ja noch weiter und da schickte Gott Hananias, einen Christen, einen Nachfolger von Jesus, zu Paulus. Und dieser Hananias hat ganz große Bedenken, als Gott ihm den Auftrag gibt. Zu diesem Mann soll ich gehen? Er ist sehr gefährlich, sagt er zu Gott. Von so jemandem hält man sich besser fern. Das ist nur vernünftig. Allerdings, Jesus will auf die besonderen Fähigkeiten eines Paulus nicht verzichten und geht dafür richtig in die Vollen. Paulus ging mit voller Power für den rechtmäßigen Glauben auch zu den Christen hin und auf sie los. Und Jesus volle Power für den Führungswechsel. Das ist meine zweite Überschrift, volle Power für den Führungswechsel. Gott, wie zeigt Gott sich einem Menschen? Was diese Frage angeht, habe ich eine Geschichte, die mir besonders gut gefällt und die wir eben schon gehört haben. Da geht es auch um so ein Kraftpaket, nämlich den Propheten Elia, der vor Gott streitet. Er hat sich dafür mit dem König und den Baalspriestern angelegt, einen riesigen Kampf gekämpft und haushoch gewonnen. Allerdings zieht er sich damit natürlich auch den Zorn des Königs und seiner Frau auf sich, wird von denen verfolgt, ist danach total erschöpft und fällt in eine Depression. In dieser Situation zeigt sich ihm Gott. Und zwar nicht mit voller Power, das wird in 1. Könige 19 beschrieben, wir haben es eben gehört, sondern in dem stillen, sanften Sausen. Das gefällt mir, das macht mich ruhig und still und das ist für mich tröstlich. Ein stilles, sanftes Sausen, das hätte vermutlich Paulus allerdings glatt überhört. Er war ja noch voller Energie und gerade wieder auf einem Feldzug, diesmal gegen die Christen in Damaskus. Doch Gott kann sich auf seine Adressaten einstellen. Er ist nicht auf eine Art des Redens angewiesen. Für den kraftstrotzenden, wütenden Edelpharisäer Paulus geht Gott in die Vollen. Ein blendendes, umwerfendes Licht, eine unerklärliche Stimme aus dem Off, ein glasklarer Auftrag, wie es in Vers 13 bis 17 beschrieben ist oder wie Paulus es selbst beschreibt. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den Nichtjuden und vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. So redet Gott zu Paulus und es funktioniert. Paulus versteht. Ich muss fast ein bisschen schmunzeln, wenn ich seine Beschreibung höre in Vers 19. Angesichts dieser Erscheinung vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war und verkündigte die Botschaft von Jesus zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Ja, ja, möchte ich fast sagen, so kennen wir dich, mein lieber Paulus. Ganz oder gar nicht, nicht wahr? Ausgehend von dieser Geschichte sprechen wir ja manchmal davon, dass jemand vom Saulus zum Paulus geworden ist, wenn jemand sein Leben komplett ändert oder die Richtung seines Lebens. Von so einer Namensänderung ist in unserem Text und auch in den anderen beiden Berichten überhaupt nicht die Rede, aber trotzdem hat diese starke Veränderung im Leben von Paulus irgendwie Eingang in unsere Sprache gefunden als Sprichwort. Ich habe vor vielen Jahren einmal einen Vortrag von einem christlichen Psychotherapeuten gehört, der auch über diese Geschichte gesprochen hat und der sagte Folgendes. Als aus dem Saulus ein Paulus geworden ist, ist das ganze Aulus gleich geblieben. Als aus dem Saulus ein Paulus geworden ist, ist das ganze Aulus gleich geblieben. Das ist eine sehr heilsame Sichtweise. Ja, die Begegnung mit Jesus und die Hinwendung zu ihm ändert das Vorzeichen vor unserem Leben und vor unserem Sterben. Alles wird anders. Wir bekommen eine neue Richtung in unserem Leben. Aber unsere Begabung, unsere Eigenschaften, unsere Stärken und Schwächen, die bleiben. Durch Gottes Handeln in Jesus rettet er uns. Das ist zentral. Es steht aber nicht im Widerspruch zu seinem Schöpfungshandeln. Er hat die Menschen gemacht, er hat Paulus gemacht, er hat dich und mich gemacht. Und darüber steht trotz aller Schuld sein und siehe, es war sehr gut. Gott hat uns alle unterschiedlich geschaffen, weil wir unterschiedliche Aufgaben zu vergeben hat beim Bau seines Reiches. Wir können uns über sein Schöpfungshandeln an uns und anderen freuen. Und weil wir verschieden sind, redet er auch unterschiedlich zu uns. Zu jedem so, wie er es am besten versteht. Das ganze Aulus bleibt gleich. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auch verändern sollen, wo es hilfreich ist. Aber, das hat Hans-Joachim Eckstein einmal sinngemäß so gesagt, Gott hindern weder unsere Schwächen noch unsere Stärken daran, uns zu gebrauchen. Vom Saulus zum Paulus? Ja, aber Paulus selbst betont in seiner Rede vor Agrippa sehr stark, dass seine Kontinuität. Das, was er nach Damaskus verkündet, steht in einer Linie und passt zu dem, was das Volk Israel schon immer geglaubt hat. Dabei geht es ihm um die Hoffnung. Vers 7 und 8. Unser ganzes zwölfstämmiges Volk dient Gott unablässig, bei Tag und bei Nacht, in der Hoffnung, die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und jetzt, Majestät, werde ich wegen dieser Hoffnung angeklagt und das ausgerechnet von den Juden. Warum fällt es euch Juden nur so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Was ist unsere Hoffnung? Wegen der Hoffnung bin ich angeklagt, sagt Paulus. Diese Hoffnung ist für ihn zentral. Es hat mich gefreut, als ich dieses Wort las. Hoffnung, das ist es doch, denke ich, was wir heute unbedingt brauchen. Wir hören so viele schlimme Nachrichten, so viele Befürchtungen für die Zukunft bewegen die Menschen und auch uns. Da wäre es doch so hilfreich, wenn wir als Christen Hoffnung hätten und diese Hoffnung auch in die Welt tragen könnten. Steffen Kern, der Präses des Gnadauer Verbandes, hat sich das wohl auch gedacht und er betreibt einen Podcast mit dem Titel Hoffnungsmenschen. Dort stellt er immer Christinnen und Christen vor, die irgendwo sich engagieren, die anderen mit ihrem Leben Hoffnung machen, die sich einsetzen für Gottes Werte in unserer Welt. Zum Beispiel war einmal Heinz-Horst Deichmann da zu Gast oder ich glaube zuletzt Dieter Falk, der Musiker. Das sind Gespräche, die Mut machen sollen. Es gibt Hoffnung und wir können auch Hoffnungsmenschen sein. Was meint Paulus, wenn er von seiner Hoffnung spricht, die er auch von der jüdischen Hoffnung herleitet? Zunächst sagt er ja, dass es die gleiche Hoffnung ist, die auch die Juden antreibt. Ich habe mal in der Literatur eine Aufzählung von Punkten dazu gefunden. Worauf hofften die Juden? Sie hofften auf Gottes Kommen in Herrlichkeit, auf die Umkehr Israels, auf einen neuen Bund, auf Frieden, auf den Messias. All das, sagt Paulus an anderer Stelle, hat sich in Jesus erfüllt. Dadurch, dass Gott ihn auf die Welt gesandt und auferweckt hat, ist klar, Jesus, er ist der versprochene Messias. Was ist die Hoffnung der Christen? Im Briefkopf des ersten Timotheusbriefes bringt Paulus es ganz kurz auf den Punkt. Da steht: Ich schreibe dir als Apostel, der seinen Dienst im Auftrag von Gott, unserem Retter, und von Jesus Christus, unsere Hoffnung, ausübt. Unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Er ist auferstanden. Er hat uns vorgelebt, wie jetzt schon Reich Gottes wachsen kann. Er ermöglicht Vergebung und Umkehr. Durch ihn haben wir ewiges Leben. Jetzt schon lebt er in uns. Sind wir Menschen mit besonderer Power, so wie Paulus? Oder eher solche, die in der Lage sind, das stille, sanfte Säuseln zu hören? Waren wir vielleicht früher mal voller Energie und Kraft und merken jetzt, dass es auch anders gehen kann und vielleicht muss? Egal, Jesus will uns gebrauchen und uns, wie Paulus, zu Hoffnungsmenschen machen. Amen.